ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Rauch steigt auf nach Beschuss im Gazastreifen. Obwohl weiterhin gekämpft wird, scheint ein Ende des Krieges so nah wie lange nicht. Die islamistische Hamas hat zumindest Teilen des Friedensplans von US-Präsident Trump zugestimmt. Über viele Details will die Terrororganisation allerdings noch verhandeln. Unklar ist zum Beispiel, ob die Hamas zu einer Entwaffnung bereit ist. Morgen sollen dazu Gespräche in Kairo beginnen.
Im Gazastreifen sind viele Menschen heute vorsichtig optimistisch, nachdem die islamistische Hamas gestern den Vorschlag von US-Präsident Trump in Teilen angenommen hat. Wir wollen, dass es jetzt schnell zu einem Ende kommt. Wichtig ist für uns die praktische Umsetzung, damit wir bald nach Hause zurückkehren können. Die Hamas hatte gestern Nacht zugestimmt, alle Geiseln freizulassen, im Austausch gegen palästinensische Gefangene und den kompletten Abzug israelischer Truppen. Die Hamas fordert allerdings Verhandlungen über weitere Details. Das ist ein großer Tag. Wir werden sehen, wie sich alles entwickelt. Wir müssen den finalen Wortlaut noch konkretisieren. Besonders freue ich mich, dass die Geiseln nach Hause kommen werden. Trump hatte Israel aufgefordert, die Angriffe im Gazastreifen sofort einzustellen, damit die Geiseln sicher freikommen können. Dennoch heute erneut Rauchwolken nach israelischen Bombardierungen in Gaza-Stadt. Das Militär sagt, man bereite sich darauf vor, den Trump-Plan umzusetzen. In Israel bei den Angehörigen der Geiseln heute ebenfalls vorsichtiger Optimismus. Vieles sei noch unsicher. Einerseits kann die Hamas natürlich noch Spiele spielen. Auch Netanyahu kann Spiele spielen. Und meine dritte Sorge ist, dass Trump das Interesse verlieren könnte. Das ägyptische Außenministerium hat soeben bekannt gegeben, dass Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas wieder aufgenommen werden.
Ja, und dazu nachgefragt bei Sophie von der Tann in Tel Aviv. Wie groß sind denn die Chancen, dass es jetzt zu einer Einigung kommt?
Also US-Präsident Trump macht auf jeden Fall großen Druck auf alle Seiten, aber es gibt nach wie vor offene Punkte. Also es ist unklar, wie und wann israelische Truppen abziehen werden. Und die Hamas hat sich auch nicht dazu geäußert, ob sie bereit ist, die Waffen niederzulegen. Und obwohl sie bereit zu sein scheint, die Macht abzugeben, will sie weiterhin politisch mitreden. Und wegen dieser offenen Fragen sind die Menschen hier in Israel, aber auch im Gazastreifen eben noch eher vorsichtig optimistisch. Und gerade bei Angehörigen der Geiseln ist die Sorge auch groß, dass ein Deal scheitern könnte an dem Druck von Netanjahus rechtsextremen Koalitionspartnern. Die haben gerade schon gesagt, es sei ein großer Fehler, die Gespräche wieder aufzunehmen und haben wieder damit gedroht, die Regierung zu verlassen. Also es gibt gerade ein Momentum, aber nach wie vor auch große Hürden für die Verhandlungen.
Dankeschön. Sophie von der Tann in Tel Aviv. Und damit gleich weiter zu Gudrun Engel in Washington. Wie hat sich denn US-Präsident Trump heute geäußert?
Der US-Präsident ist beim Golfen, aber er hat sich auf seinem Online-Portal True Social geäußert mit der Nachricht, die Hamas kenne den 20-Punkte-Plan und es gebe auch eine Deadline, nämlich morgen 18 Uhr US-Zeit, also Mitternacht deutscher Zeit. Bis dahin müsse die Hamas sich jetzt äußern zu diesem Plan. Und zwar nicht nur teilweise. Es gelte alles oder nichts, alle 20 Punkte oder keiner. Und er werde auch keine weitere Verzögerungstaktik dulden und sich nicht hinhalten lassen. Er erhöht also nochmal den Druck auf die Hamas. Das hat er ja bereits gestern schon getan. Da hat er gesagt, wenn die Hamas dem Plan nicht vollumfänglich zustimme, dann würde in Gaza die Hölle losbrechen. Zu diesen Verhandlungen, von denen wir gerade gehört haben, hat er jedenfalls seinen Schwiegersohn geschickt, Jared Kushner, der ja in seiner ersten Amtszeit schon das sogenannte Abraham-Abkommen zwischen Israel und den arabischen Staaten verhandelt hat, und seinen Sondergesandten für Krisen und Kriege, Steve Witkoff. Beide Männer sind jetzt auf dem Weg nach Kairo.
Dankeschön, Gudrun Engel in Washington. Immer wieder Drohnenalarm über deutschen Flughäfen. In München musste der Flugverkehr vergangene Nacht erneut gestoppt werden. Die Bundeswehr leistet inzwischen Amtshilfe und unterstützt bei der Überwachung des Flughafengeländes. Wie die Drohnenabwehr verbessert werden kann, das war heute auch Thema bei einem Treffen von Innenminister Dobrindt mit mehreren europäischen Amtskollegen in München.
Drohnenalarm gestern am Flughafen München. Bereits der zweite Abend in Folge. Wieder musste der gesamte Betrieb eingestellt werden. Tausende Reisende waren betroffen und verbrachten die Nacht am Airport. Erst seit dem Morgen läuft der Verkehr wieder. Bundespolizisten hatten die Drohnen entdeckt. Woher sie stammen, wer sie gesteuert hat, unbekannt. Innenminister Dobrindt kündigt als Reaktion eine eigene Drohnenabwehreinheit bei der Bundespolizei und eine Änderung des Luftsicherheitsgesetzes an.
Indem dann auch die Amtshilfe der Bundeswehr ermöglicht wird. Selbstverständlich bleibt die innere Sicherheit Aufgabe der Polizei.
Der Luftraum in ganz Europa werde auf die Probe gestellt, sagt EU-Innenkommissar Brunner bei einem Treffen mehrerer EU-Innenminister in München.
Eigentlich sollte es bei dem Treffen nicht um Drohnenabwehr, sondern die Verschärfung der europäischen Asylpolitik gehen. Dobrindt macht Druck, schnellere Abschiebungen, unbefristete Abschiebehaft für Straftäter. Dafür braucht er allerdings Verbündete in der EU.
Eine Kernforderung: die Einrichtung von Rückkehrzentren, sogenannten Return Hubs, in Nicht-EU-Ländern.
Es geht also um Return Hubs, in die wir abgelehnte Asylbewerber bringen, die wir nicht in ihre Herkunftsländer bringen können.
Es brauche Drittstaaten, ergänzt der EU-Kommissar und dankt Dobrindt für seinen Einsatz.
Wir müssen die Kontrolle zurückgewinnen über das, was in Europa passiert. Das ist das Entscheidende und dafür brauchen wir Regeln.
In den nächsten Monaten will sich Dobrindt für die Schaffung der rechtlichen Grundlage für die Return-Hubs einsetzen. Laut Brunner werde dies durch die geplante neue EU-Rückführungsverordnung möglich.
Tschechien steht vor einem Richtungswechsel. Bei der Parlamentswahl hat der Rechtspopulist und ehemalige Ministerpräsident Babiš mit seiner ANU-Partei einen deutlichen Sieg eingefahren. Die Bewegung kommt auf 35% der Stimmen. Babiš gilt als erklärter EU-Skeptiker und will künftig die nationalen Interessen des Landes stärker in den Mittelpunkt rücken. Er hat bereits angekündigt, die Waffenlieferungen an die Ukraine zu beenden.
Jubel und Partystimmung in der Wahlzentrale von Andrej Babiš. Mit einem solchen klaren Comeback hatten auch seine Anhänger nicht gerechnet. Mehr Geld für die eigenen Bürger, mehr Widerstand in Europa, Tschechien first. Diese Botschaft kam bei vielen an. Wir wollen, dass Tschechien in Europa der beste Ort zum Leben wird. Dafür werden wir alles tun, alles, glauben Sie mir. Das Wahlergebnis bedeutet das Ende der liberal-konservativen Koalition unter Premier Petr Fiala. Unter seiner Führung gehörte Tschechien zu den entschiedensten Unterstützern der Ukraine, eine Politik, die Babiš so nicht fortsetzen will. Fiala hatte daher immer wieder gewarnt, dass die Wahl auch eine Richtungswahl zwischen Ost und West sei. Entschieden habe aber die Innenpolitik. Wir mussten mit der größten Sicherheits- und Wirtschaftskrise unserer Geschichte fertig werden und mussten dabei viele unpopuläre, aber notwendige Maßnahmen ergreifen. Babiš will nun mit Parteien am rechten Rand verhandeln, unter anderem mit Tomio Okamura, der im Wahlkampf ein Referendum über den Austritt aus der EU gefordert hatte.
Andrej Babiš ist zurück und egal mit wem er koalieren wird, diese Wahl könnte mehr als nur Tschechien verändern. Babiš setzt auf nationale Interessen. Sein Sieg stärkt Kräfte im Osten Europas, die Brüssel kritisch sehen und dürfte es damit auch der EU schwerer machen, gemeinsam mit einer starken Stimme zu sprechen.
Der US-Rapper Sean Diddy Combs, hier vor 3 Jahren bei einer Preisverleihung in Las Vegas, bleibt weiterhin im Gefängnis. Ein Gericht in New York hat den 55-Jährigen wegen Sexualdelikten zu 4 Jahren und 2 Monaten Haft verurteilt. Außerdem muss Combs eine $500.000 Strafe zahlen. Im Sommer hatte ihn eine Jury der Unterstützung von Prostitution schuldig gesprochen. Combs Anwälte wollen in Berufung gehen. Und damit zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund im Spitzenspiel den Heimsieg verpasst. Im Verfolgerduell trennten sich der BVB und Leipzig 1:1.
Fühlt sich an wie ein Sieg für RB Leipzig, dieses 1:1 in Dortmund. Die Gäste in Weiß gehen überraschend früh in Führung im Duell der Bayern-Verfolger. Baumgartner, 7. Minute, Dortmunds schöne 0:0-Serie in der Bundesliga schon gerissen. Aber der BVB kämpft sich rein in dieses Spitzenspiel. Girassi, Kaut, der Ausgleich. Erstes Bundesligator für den Rechtsverteidiger, dessen Schuss von Baumgartner allerdings noch abgefälscht wird. Nach der Pause ist RB das deutlich aktivere Team. Baumgartner, der Österreicher, ist mehrfach ganz nah dran am 2:1. Die fast schon dramatische Schlussphase gehört dann aber wieder Dortmund. Bensebaini, Gulacsi und nochmal Pascal Groß. Mit dem 1:1 sind am Ende aber alle irgendwie zufrieden.
Bayer 04 Leverkusen in den dunklen Trikots empfängt Union Berlin und die Gäste mit der ersten guten Möglichkeit. 10. Spielminute, Jong scheitert an Flecken. Gute halbe Stunde dann gespielt. Leverkusen kombiniert stark über Garcia, Vasquez, der zu Poku. Die verdiente Führung für die Gastgeber. Gut herausgespielt, die Halbzeitführung. Berlins Trainer Steffen Baumgart sah dann 4 Minuten nach dem Seitenwechsel den 2. Leverkusener Treffer. Der Fehler von Torhüter Renault und Kofane, der U20-Nationalspieler aus Kamerun, nutzt diese Gelegenheit. Kofane schon getroffen in der Champions League am letzten Mittwoch. Und Bayer 0 für Leverkusen mit einigen Möglichkeiten, diese Führung auszubauen. Die beste hat Maser mit einem Pfostenschuss. Es bleibt beim 2:0. Leverkusens Trainer Kasper Jüllmann nach 6 Pflichtspielen immer noch ohne Niederlage.
Starker Wind und Wellengang für Profis im Windsurfen sind das die Voraussetzungen, um spektakuläre Sprünge zeigen zu können. Und die bekamen die Zuschauer heute auf der Nordseeinsel Sylt auch zu sehen, wo sich die Windsurf-Elite gerade zum Weltcup trifft.
Regen, Sonne und Sturm im ständigen Wechsel. Der letzte Wettkampftag auf der Nordseeinsel Sylt hat es nochmal in sich, auch sportlich. Denn zum ersten Mal können auch die Wave Rider aufs Wasser, die für ihre spektakulären Sprünge den stärksten Wind benötigen. Mit dabei der 5-fache Weltmeister Philipp Köster. Mit den Disziplinen Slalom, Freestyle und Wave Riding und rund 200.000 Zuschauern ist der Weltcup auf Sylt der größte auf der Tour. Im Freestyle schreibt Lennart Neubauer Windsurf-Geschichte. Der Bremer zeigt erstmals im Wettkampf einen Triple Culo, einen Rückwärtssprung mit 3-facher Rotation. Neubauer fällt die höchste Punktzahl aller Zeiten ein und gewinnt zum 2. Mal den Weltcup auf Sylt. Im Wave Riding verpasst Lina Erpenstein den Sieg heute nur hauchdünn. Die Kielerin wird bei extremen Bedingungen hinter der Belgierin De Grieg starke Zweite.
Unglaublich schwierig. Es war eine lange Woche. Wir haben viel gewartet und jetzt irgendwie am letzten Tag, irgendwie zu den letzten Tagesminuten durften wir ran und ich bin super happy.
Nach 10 Tagen geht der Weltcup auf Sylt morgen zu Ende.
Und starken Wind gab es heute nicht nur auf Sylt. In weiten Teilen Europas sorgte ein Tief für Dauerregen und Sturm. In Irland kam ein Mann ums Leben. Der Fährverkehr auf Nord- und Ostsee ist weiterhin eingeschränkt. Auch am Niederrhein hat das Unwetter gewütet. Wie hier in Krefeld gab es Aquaplaning auf den Straßen. Auch Bäume knickten um und blockierten den Verkehr. Und damit die Lottozahlen. 2, 11, 12, 23, 29, 37, Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 5. Oktober.
Das Sturmtief zieht Richtung Ostsee und sorgt für wechselhaftes, im Norden auch sehr windiges Wetter. Heute Nacht regnet es zunächst noch in Alpennähe. Außerdem sind vor allem im Norden und in der Mitte Schauer unterwegs, in Küstennähe und im Nordwesten auch Gewitter. Morgen wird es wechselhaft, mit vielen Wolken und nur zwischendurch mal Sonnenschein. Dabei gibt es weiter Schauer, vor allem im Norden. An den Küsten teilweise noch schwere Sturmböen. In der Nacht an der Nordsee noch 12, an den Alpen 4 Grad. Dort werden morgen 8, sonst meist zwischen 11 und 16 Grad erreicht. Auch in den nächsten Tagen viele Wolken und immer wieder mal Regen. Am Montag verbreitet, am Dienstag im Norden und Osten. Mittwoch zeigt sich neben Wolken und Nebel regional auch wieder häufiger die Sonne.
In den Tagesthemen heute um 23.25 Uhr mit Jessie Wellmer geht es um fremde Drohnen und wer im Inland für die Abwehr zuständig ist. Und wir stellen Ihnen das Musikduo Schrotthagen vor, das mit filmmusikalischem Techno mehrere Generationen begeistert. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.